Die Presse.
Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Am 20. Oktober 2023, also vor rund 2 Jahren, starb der mächtige Sektionschef im Justizressort Christian Pilnacek. Doch in Frieden kann er seither nicht ruhen. Seither wird über die genauen Todesumstände spekuliert. In den kommenden Wochen soll deswegen sogar ein parlamentarischer U-Ausschuss starten. Warum? Und was erhofft man sich davon? Und was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Das erklärt mir gleich unser Justizexperte Manfred See. Hallo Manfred.
Hallo Eva, danke für die Einladung.
Manfred, was passierte in der Nacht vom 20. Oktober 2023? Was weiß man gesichert?
Gesichert weiß man, dass Sektionschef Christian Pilnacek in jener Nacht nahe der niederösterreichischen Stadt Rossatz gestorben ist. Genau genommen ertrunken ist. Es gab die alkoholisierte Geisterfahrt kurz vor seinem Tod, inklusive Führerscheinabnahme. Und dieses Ereignis könnte, so ist sozusagen die allgemeine Meinung und Annahme, der Grund für das Ableben, nämlich den Suizid des Sektionschefs gewesen sein.
Es gibt ja mittlerweile ein Gutachten. Was ist Stand der Dinge?
Er ist zweifelsfrei ertrunken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, aber wie kommt es denn zu diesem Ertrinken? War es tatsächlich ein Suizid? War es ein Unfall? Ist er vielleicht unglücklich gestolpert? Denn man muss ja sagen, er war alkoholisiert. Ist er vielleicht mit dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen und dann ins Wasser gefallen und dann ertrunken? Also ganz genau wird man diese Ereignisse in jener Nacht nicht wissen können. Man wird nie minutiös jeden Schritt Pilnaceks rekonstruieren können. Aber alles deutet auf Suizid hin.
Und trotzdem wird eben seit 2 Jahren nicht wenig darüber diskutiert. Es gibt schon Bücher darüber. Die einen behaupten eben, er habe selbst Suizid begangen und die anderen, unter anderem Ex-Politiker Peter Pilz, stellt sogar die These auf, dass man eine Fremdeinwirkung nicht ausschließen kann. Was könnte denn die jeweiligen Thesen belegen oder bestätigen?
Auf die These, dass es Suizid war, weist eindeutig das gerichtsmedizinische Gutachten hin. Also es gibt einen Gerichtsmediziner, der beauftragt wurde, eine Obduktion durchzuführen und dann einen Befund zu erstellen. Und dieses Obduktionsgutachten schreibt, dass es keine eindeutigen Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung durch fremde Hand ergeben hat. Außerdem fand der Gutachter auch keinerlei typische Verletzungen, die typisch für einen allfällig vorherigen Kampf gewesen wären.
Wie schaut es zum Beispiel mit den Rissquetschwunden im Gesicht aus, die man ja zum Beispiel auch gefunden hat?
Ja, aber die kann man durch einen Sturz erklären. Man muss sich vorstellen, es war dort stockfinstere Nacht. Es ist ein Altarm der Donau, also Augebiet. Es ist dort schlammig, es ist dort rutschig. Also wenn man dort in der Nacht herumirrt, dann kann man natürlich leicht ausrutschen und stürzen.
Hat man jemals Fußspuren gefunden oder irgendwas, was auf jemand anderen hindeuten könnte?
Nein, man hat nur die Fußspuren des Christian Pilnacek gefunden.
Das heißt, die These, dass es eben ein Unfall gewesen sein könnte, steht auch nach diesem Gutachten durchaus im Raum.
Die steht noch im Raum, das ist richtig, ja. Wobei der Gutachter, der von den Behörden beauftragt wurde, genau genommen von der Staatsanwaltschaft Krems, der geht, so kann man das Gutachten lesen, durchaus in die Richtung Suizid, wenngleich nirgendwo in dem Gutachten klipp und klar drinnen steht, es muss Suizid gewesen sein. Das nicht. Aber wenn man das Gutachten liest, kommt man einfach eindeutig zu diesem Ergebnis.
Also kann man da sagen, er lässt sich da auch ein bisschen die Hintertüre offen oder?
Naja, die Einordnung nimmt er schon vor. Ich denke einfach, er lässt sozusagen eine gewisse Restvorsicht walten, weil es ist niemand daneben gestanden. Es gibt da keine Zeugen, die sozusagen den Todeszeitpunkt ganz genau rekonstruieren können. Ja, also vielleicht wird immer eine Restunsicherheit bleiben, aber nach der Spurenlage, nach dem Obduktionsgutachten Und vielleicht darf man sagen, das ist jetzt keine Kategorie, aber wenn man ein bisschen einen Hausverstand hat, kommt man einfach zum Ergebnis, dass es Suizid war.
Aber es gibt ja auch eine Diskussion um die Smartwatch.
Ja, darf ich nur vorher noch sagen, weil du ja zuerst ins Spiel gebracht hast, was ist, wenn da eine Fremdeinwirkung gewesen wäre? Also der unbekannte Killer schleicht da durch die Nacht und hat es auf den Christian Pilnatschek abgesehen und begeht einen Mord. Ja, also schon eine ziemliche Räuberpistole, aber wieso steht das überhaupt im Raum? Nahrung bekommt das Ganze, weil es den deutschen Rechtsmediziner Zokos gibt. Er war früher Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts an der Berliner Charité und der schreibt in einer Stellungnahme laut dem Online-Medium Zack Zack, was wäre, wenn ein Kampf stattgefunden hätte? Also er stellt sozusagen diese Frage in den Raum und heizt damit natürlich Spekulationen an. Denn die von dir angesprochenen Verletzungen, ja, also wenn man jetzt unbedingt will, dann deutet man die als Kampfspuren. Und so kommt man zu der, ohne das Wort Verschwörungstheorie jetzt verwenden zu wollen, zu der kühnen These, naja, da gibt es vielleicht doch eine unbekannte Person, die sozusagen nachgeholfen hat.
Aber hat er überhaupt das volle Datenmaterial besessen? Also wie kommt er zu seiner Einschätzung?
Nur aus bestimmten Aktenteilen, die ihm zur Verfügung gestellt wurden. Also er hat die Fotodokumentation der Obduktion gar nicht gesehen.
Nie?
Nie.
Und trotzdem hat er es gemacht. Auf wessen Betreiben hin?
Auf Betreiben des ehemaligen Grünpolitikers Peter Pilz.
Ist es üblich, dass man so Einschätzungen macht anhand nicht des gesamten Materials?
Ja, meine Güte, was ist schon üblich? Also wenn man mir sagt, ich habe wenig, das ich dir vorlegen kann, aber nach dem bisschen, was würdest du sagen, würde ich wahrscheinlich auch was drauf sagen.
Aber Peter Pilz hat ja nicht nur den deutschen Gutachter Zokos beauftragt, sondern er hat ja noch jemand Zweiten befragt.
Ja, und zwar einen Innsbrucker Gerichtsmediziner. Und der schließt sich eher der Annahme an, dass es ein Unfall gewesen ist. Mhm. Ja, also dessen Gutachten, das übrigens auch auf der Kenntnis von Aktenteilen beruht.
Also wieder nicht gesammelt.
Nein, der Innsbrucker war ja auch nicht bei der Obduktion dabei. Also jedenfalls dieser Innsbrucker Gerichtsmediziner sagt, das vorliegende Obduktionsgutachten sei durchaus schlüssig und plausibel, aber er würde eher eine andere Ableitung treffen, nämlich die, dass es doch ein Sturzgeschehen, wie er sich ausdrückt, gewesen sein könnte.
So, dann gehen wir zur Diskussion um die Smartwatch. Also Pilnatscheks Smartwatch ist auch Gegenstand eines forensischen Gutachtens. Was steht denn da drinnen?
Die Smartwatch wurde dann beim Leichnam gefunden. Es gab dann letztlich in einem Verfahren, das sich auf allfällige ÖVP-Interventionen bei dem damals aktiven Christian Pilnatschek dreht. In diesem Verfahren, also das ist ein Verfahren, das köchelt so dahin, das ist ein Amtsmissbrauchsverfahren, gab es dann die Frage, naja, können wir Verdachtsmomente anhand von Daten erhärten? Und so wanderte die Smartwatch in dieses Verfahren hinein, das die WKStA führt. Und ein Datenforensiker der WKStA hat sich diese Smartwatch genauer angesehen und hat gesagt, ja, die Smartwatch hat versucht, sich zu verbinden mit dem Smartphone des Christian Pilnatschek. Das ist zuletzt geglückt um 1 Uhr in der Früh circa. Und dann gab es noch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen mysteriös, da gab es noch Versuche zu kommunizieren, beziehungsweise noch Kommunikation.
Zwischen der Smartwatch
und? Das ist die Frage, ja. Ich nehme mal an, die Smartwatch kommuniziert sozusagen vor sich hin, weil sie immer sucht, ob ein Gerät in der Nähe ist, mit dem sie sich verbinden kann.
Weil Christian Pilnatscheks Handy war nicht da.
War nicht da.
Das war zu also in seinem Zuhause, oder wo war das?
Das war zu Hause, beziehungsweise in dem Haus in Rossatz. Genau genommen ist das das Haus seiner Freundin gewesen und er war ja am Weg zu ihr. Wie dieser geheimnisvolle Satz sich in dem Forensikgutachten liest, das kann ich dir schon sagen. Mhm. Also es sei erwähnenswert, sagt der Forensiker der WKStA, dass in bestimmten Zeitintervallen, zum Beispiel in der Todesnacht zwischen 1.15 Uhr und 3.55 Uhr, ich zitiere wörtlich, offenbar Bluetooth-LE-Kommunikation, also Low-Energy-Kommunikation, stattgefunden hat. Es gibt jedoch keinen Indikator für einen Synchronisierungsprozess. Punkt. Also Synchronisierungsprozess wäre, wenn die Smartwatch das Smartphone findet.
Hat sie aber logischerweise nicht.
Aber
das könnte theoretisch eine Smoking Gun sein, dass die Uhr versucht hat, mit einem Smartphone in der Nähe sich zu verbinden.
Also wenn man jetzt einen Roman schreiben will, ja, könnte man sagen, naja, da ist vielleicht jemand herumgeschlichen, der ein Smartphone bei sich hatte und die Smartwatch des Pilnacek hat sozusagen angeschlagen, ja, und wollte sich mit dessen Smartphone verbinden. Das gibt das Forensikgutachten wohlgemerkt überhaupt nicht her. Mhm. Aber man könnte natürlich jetzt wieder anfangen und da was hineininterpretieren.
Also man weiß eigentlich nur, die Uhr hat Signale von sich gegeben. Warum weiß man eigentlich nicht? Könnte einfach auch ganz normal das halt sein, was eine Uhr regelmäßig tut. Sie versucht sie jetzt zu verbinden, wenn sie halt gerade keine Verbindung hat.
Ja, also zumindest ist das jetzt mein Wissensstand. Ja. Mhm. Und wie du weißt, bin ich Presseredakteur und nicht Datenforensiker.
Aber so eine Smartwatch hat ja noch total viel andere Daten drauf. Das finde ich einfach so wahnsinnig spannend. Herzfrequenz, tiefe Atmung, was auch immer. Hat man diese Daten nie ausgelesen?
Also diese Daten laut dem Gutachten gibt es sogar. Und man könnte sie sozusagen hervorzaubern. Das ist bis jetzt, also so einfach ist es nicht. Und man müsste den Hersteller Samsung da konsultieren, ob da irgendwelche Speicher sind, von denen man diese Daten dann runterbekommt.
Und die groben Daten vom Handy kann man nicht, weil das Handy gibt es ja nicht mehr, ne?
Das Handy gibt es nicht mehr, weil die Witwe des Christian Pilnacek dieses Handy vernichtet hat.
Mit welcher Begründung noch einmal?
Naja, sie braucht eigentlich keine Begründung dafür. Das ist Teil der Verlassenschaft. Und rechtlich gesehen war das Handy auch kein Beweismittel. Jetzt im Nachhinein wird natürlich gesagt, na, hätten wir doch dieses Handy, wer weiß, was da noch zu finden gewesen wäre. Wir hätten noch Aufschlüsse bekommen. Das verstehe ich, dass man das sagt. Aber es ist nun mal nicht mehr vorhanden.
Weil es einfach freigegeben wurde, weil man von Anfang an eigentlich von einem Suizid ausgegangen wurde, hat alles hergegeben und hat gesagt, passt schon.
So kann man das sagen.
Sehr salopp formuliert. Gut, jetzt soll es jetzt trotzdem einen parlamentarischen Urschuss geben, initiiert von der FPÖ. Wer wird dort Rede und Antwort stehen?
Die Auskunftspersonen stehen natürlich noch nicht fest. Es steht ja noch einmal fest, wann genau dieser Urschuss beginnen wird. Die FPÖ hat angekündigt, bei einer Plenarsitzung im Nationalrat am 24. September einen Antrag zu stellen. Dann gibt es einen Ausschuss im Parlament, die schauen sich den Antrag an, dann wird wohl der Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Wie gesagt, wann genau, steht nicht fest. Naja, und dann wird man sich halt politisch an der ÖVP abarbeiten, nicht? Wenn die FPÖ diesen Ausschuss einsetzt, wage ich die Behauptung, dass alles unternommen werden wird, um darzustellen, da gab es möglicherweise ein ÖVP-Pilnacek-Netzwerk. Es gab möglicherweise Versuche der ÖVP auf Strafverfahren Einfluss zu nehmen und so weiter und so fort. Ja, warum jetzt nach dem Tod des Pilnacek? Ja, weil ja da vielleicht Datenträger doch noch wo sind, die hat man vielleicht verschwinden lassen und da schwebt dann sozusagen das Gespenst der ÖVP über dem Ganzen und lenkt da oder greift da irgendwie lenkend ein. So, das ist ungefähr jetzt etwas böswillig formuliert der Ansatz.
Kann man davon ausgehen, dass da irgendwelche neuen Erkenntnisse rauskommen?
Wer weiß. Also ich würde das gar nicht mal so abtun. Ja, weil meiner Erfahrung nach geht es bei parlamentarischen Ausschüssen praktisch nie um die Wahrheitsfindung, sondern immer nur darin, politische Gegner schlecht zu machen.
Ja, also wer botzt wen an?
Ja, also aber natürlich haben Urausschüsse, und das haben sie übrigens mit Strafverfahren zu tun, manchmal nehmen die eine gewisse Eigendynamik an. Ja, da kommen dann Leute, die sagen, na gut, bis jetzt habe ich geschwiegen, jetzt teile ich dieses oder jenes mit. Also, dass ein Urausschuss von vornherein überhaupt nichts bringt, das würde ich gar nicht sagen.
Was in diesem Urschuss natürlich wahrscheinlich viel diskutiert wird, was für Schlamperei hat jetzt bei den Ermittlungen stattgefunden. Ne? Weil das ist ja auch das, was über diesem ganzen Fall drüber hängt. Und jetzt wurde vor kurzem tatsächlich der Fall von der Staatsanwaltschaft Krems an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt übergeben. Warum jetzt auf einmal?
Offiziell sagt die Oberstaatsanwaltschaft für Wien, Niederösterreich und Burgenland, es möge nicht der Anschein der Befangenheit bestehen. ein sehr hartes Urteil für die Kremser Staatsanwaltschaft, die ja jetzt lange, gegen unbekannte Täter übrigens, die Umstände des Todes ermittelt hat. Die Oberstaatsanwaltschaft ist dann gefragt worden, das heißt, sie halten die Staatsanwaltschaft Krems für befangen. Dann hat man ein bisschen zurückgerudert und gesagt, nein, tun wir nicht. Aber es geht ja auch darum, dass vielleicht die Öffentlichkeit gewisse Befangenheiten sieht und dann der Anschein einer Befangenheit bestehen könnte. Ja, das macht es meiner Meinung nach nur graduell besser. In Wahrheit kann man das als Misstrauensvotum gegen die Kremser Staatsanwaltschaft verstehen. Was übrigens behördenintern schon für ziemliches Murren sorgt.
Warum?
Weil man der Ansicht ist, man hätte das auch anders kommunizieren müssen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hätte man sagen können, wäre ich jetzt der Medienberater der Oster, würde ich sagen, wir haben vollstes Vertrauen in die Staatsanwaltschaft Krems, aber es wird so viel Unruhe in den Fall hineingetragen, dass wir die Staatsanwaltschaft jetzt aus der Schusslinie nehmen, zu ihrem eigenen Schutz. Und ein Argument gibt schon, glaube ich, für die Delegierung. Es war ja auch noch der Vorwurf, und den gibt es bis heute, da in Niederösterreich ist man so verflochten. Da gibt es die Staatsanwaltschaften, das Landeskriminalamt und sonstige Polizeibehörden. Das ist alles in einem Knäuel sozusagen verwoben. Und wenn man jetzt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt einsetzt, statt der Staatsanwaltschaft Krems, dann ist der Polizeiapparat auch nicht angebunden an die Staatsanwaltschaft. Ja? Also sozusagen, die Eisenstädter haben ihre eigenen Beamten. Ja? Mhm. Und da ist jetzt diese Verflechtung einmal aufgebrochen.
Mhm. Aber warum Eisenstadt? Man hätte es ja auch nach Wien geben können.
Ja, oder nach Vorarlberg.
Also da gibt es irgendwie kann man keine Rückschlüsse ziehen. Nein. Warum ausgerechnet Eisenstadt?
Ja, dass das sozusagen die Musterermittler des Landes sind, nein, würde ich nicht so sagen.
Ja, eben deswegen. Ich denke mal, die Wiener haben halt ein bisschen mehr Erfahrung mit solchen Fällen. Mit so viel passiert in Eisenstadt dann auch wieder nicht, auch wenn was passiert. Also durchaus Kritik von der Oster an der Staatsanwaltschaft Krems und wie sie vorgegangen ist.
Ja, ich meine, es ist keine sozusagen eigens oder wörtlich ausgesprochene Kritik, aber wie soll man es denn sonst verstehen, wenn es auch in der offiziellen Presseerklärung heißt, wir wollen den Anschein der Befangenheit vermeiden und wir wollen sicherstellen, dass frei und unabhängig weiterermittelt werden kann. Nicht? Mm. Was ist denn dann der Rückschluss? Offenbar waren wir jetzt in Krems sozusagen am Ende, laut Meinung der Oster.
Wie geht's denn jetzt weiter? Was sind die nächsten Dinge, die jetzt passieren werden?
Ja, es läuft eben noch weiter das Ermittlungsverfahren zu den Todesumständen. Ja, Punkt. Das ist einmal das zentrale Verfahren. Ja, es sind dann am Rande noch Medienverfahren. Da ist auch der schon erwähnte Peter Pilz involviert. Und ja, es gibt eben auch das erwähnte Verfahren in Richtung ÖVP-Einflussnahme. Ja, das köchelt die ganze Zeit vor sich hin. In diesem Verfahren war ja eben das Auslesen, das Smartwatch wiederum hat dort stattgefunden. Also
hat es schon wieder alles den Anschein, dass uns das jetzt wieder jahrelang beschäftigt wird und dann kommt eh nichts raus? Oder wie? Du hast so viel Erfahrung, wie ordnest du das Ganze ein?
Meiner Meinung nach wird die Suizidthese einfach bleiben. Ja, das ist für mich persönlich sehr wahrscheinlich. Ja, wenn es ein Unfall war und Christian Billner unglücklich auf einen Stein gefallen ist und dann ins Wasser gefallen ist, auch denkbar natürlich, ja. Also die Räuberpistole, dass sich da ein mysteriöser Auftragskiller herumgetrieben hat, das halte ich geradezu für lächerlich. Und ja, und wie gesagt, zum U-Ausschuss wird man sehen. Ja, eigentlich würde ich mir eher wünschen, dass etwas herauskommt. Und ich möchte es nicht so abtun, ja, das bringt sowieso alles nichts. Ja, hören wir uns das an, schauen wir uns das an.
Alles klar. Gut, danke Manfred.
Bitte gerne.
Ja, und das war's für heute. Ich kann Ihnen die Einordnungen von Manfred C. zum Fall Pilnercheck natürlich nur schwer ans Herz legen. Er wird auch in den nächsten Wochen immer wieder darüber berichten. Seine Artikel und Analysen finden Sie auf diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Bis bald.